Steve.
Oh no.
Steve.
Ow.
His pupils are super dilated.
Maybe he's drugged.
Boop.
Steve, are you drugged?
How many times, Dad? I don't do drugs.
It's only marijuana.
This isn't funny, okay? I need to know what they did to you. Are you gonna die on us?
Boop. We all die, my strange little child friend. It's just a matter of how and when.
Elle.
Yeah?
I've been meaning to tell you something. It's just being broken up, it's been hard. And I like that you and Max are friends now. It's just I was jealous at first and angry. And that's why I said all that stupid stuff. And it's like I wanted you all to myself. And now I realize how unfair that is and selfish. And like, I'm sorry. I just like I've never felt like this, you know, with anyone before. And yeah, they do say it makes you crazy.
What makes you crazy?
You ever heard that term? You know, like the phrase, like blank makes you crazy, like the word.
Girlfriends?
No, not girlfriends.
Boyfriends?
No, not boyfriends either. It's like a feeling, or yeah, like something, like old people say to each other sometimes.
Old people?
Yeah. What I want to say is that I know that I.
That's the copy. I'm a fan.
You're flying that thing like a Hot Wheel.
Lucas!
What are you doing here?
It's them. It's their fault.
True, yeah. Totally true. It's absolutely our fault.
I don't understand what happened to that car.
Elle has superpowers.
I'm sorry?
Superpowers. She threw it with her mind. Come on, catch up.
That's Elle?
Who's Elle? I'm sorry. Who are you? I'm Robin. I work with Steve.
She cracked the top secret code.
Yeah, which is how we found out about the Russians in the first place.
Russians? But what Russians?
The Russians!
Those were Russians?
Some of them.
What are you talking about?
Didn't you hear our code red?
Yeah, but I couldn't understand half of what you were saying.
Goddamn low battery.
How many times do I have to tell you with the low battery?
Yeah, well, everything worked out, didn't it, Steve?
Worked out? We almost died.
Yeah, but we didn't, did we?
Komport Nummer 750, Erdovasion. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 750. Komport, den ich am heutigen böse regnerischen Freitag, dem 6. März 2020, Tag 66 in der KW 10 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der 7. Folge der 3. Staffel von Stranger Things, We All Die, Mike and the L-Bird und das Almost End. Was ihr hier aber wieder auf in den Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich die politische Nachricht in der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich das gleiche technische Nachricht in der vergangenen Woche zukommen lasse. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Nachrichten, nur echt mit ein paar Fanboy-Meldungen, da gibt es ein paar Gerüchte, ein bisschen was an Space gibt's, eine Mafia-Meldung gibt's und mir. 4 Grad, light rainsige, ich hoffe doch, ich habe das Schlimmste hinter mir. Passing clownsige, chillige Greetings. Die 4 Grad kommt dann jetzt wie 0. Wind macht 20 km/h aus dem Northeast. Wir haben keine Visibility von 3,2 Kilometern. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die abwegige Idee komme. Oder bei Wetterpro haben wir Stand 6 Uhr 5 Grad. Es ist cloudy mit angeblichem Light Rain von 0,8 mm pro Stunde. Feels like 1, Taupunkt 2, Humidität 85%, Druck 991, 985, wenn man das Gerät fragt. Wind macht irgendwas zwischen 19 und 33 km/h. Und nachdem es um 6 Uhr vorbei flatterte, today the sun rises 6:54:44 and sits 18:07:12. So. Kommen wir dann mal in der Fanboy-Ecke an. Da habe ich mir hier mal ein Gerücht reingeklebt, was ich allerdings nicht als schöne Meldung vorbeifließen sehen habe. Und zwar gerüchtet ist jetzt, dass in iOS, in iPadOS 13.4 Beta sich die Verdächtigkeiten häufen, dass da irgendwie ein etwas ernster gemeinterer Maus- bzw. Trackpad-Support unterstützt werden könnte. Und deswegen gerüchtet ist dann, dass vielleicht das nächste Smart Keyboard Dingsbums auch ein Trackpad haben könnte. Fürs iPad. Sag ich, keine Ahnung. Aber wenn man das Ding zu einem vollwertigen Komposter machen will, drängt sich die Frage auf. Macht es nicht Sinn, irgendwas Mausiges zu haben? Macht es nicht Sinn, irgendwas zu haben, wo man nicht aufs Display touchen muss für? Aber ja. So, dann QUNILED. Und zwar Apple Working on 6 Mini LED Products, including NEV 14.1 Inch MacBook Pro. Und zwar hat der Quo rausgelassen ein 12,9 Zoll iPad Pro, ein 27 Zoll iMac, 14,1 Zoll MacBook Pro, 16 Zoll MacBook Pro, 10,2 Zoll iPad und 7,9 Zoll iPad Mini seien mit Mini LED in der Pipeline. Was ich da ja vermisse, eine Aussage zu einem 10,5. iPad, weil 10.2 ist die kleinere Version. Die noch mit einem Button unten. Die auch nicht den neuen Stift kann. So, von daher, ja. Aber ja, also irgendwie Mini-LED. Und dann gerüchtet ist dann auch wieder, beziehen sich dann Leute auf Always Wrong Digitimes und meinen damit begründen zu können, ja, da kommt dann dieses Jahr was. Ja, sorry, Always Wrong Digitimes is always wrong. Aber ey. So, am Dienstag 19.20 Uhr entfielen Apple die iOS 13.4 Beta 4 17E5249A. Mutmaßlich dazu passend eine WatchOS Beta und eine macOS Beta. Die WatchOS Beta meldet er gar nicht. macOS Beta meldet, ich meine, der Twitter-Account sowieso nicht. Von daher, ja, also ja, die Entwicklung da geht da weiter. Today's high is 5C. So, und dann Donnerstag hat Apple die App Store Regeln nochmal klarifiziert. Und zwar steht da jetzt in den App Store Regeln drin: Ja, also Werbepush ist erlaubt, wenn man denn als User eine Möglichkeit hat, da out zu opten. So, also da ist eigentlich nur in offiziell in schriftlich festgehalten, was ja sowieso schon gelebte Praxis ist, weil gegen Werbepush, was eigentlich bisher nicht erlaubt war, was aber selbst Apple in Apples eigenen Apps gemacht hat, da geht niemand vor. Da tut niemand was gegen. So, wenn da niemand was gegen tut, naja, dann passiert das natürlich. Da, für wie voll. Dann passiert das natürlich. Dann schicken irgendwelche Apps dann Werbe-Push-Notifications. Na, dass Apple dann auch unglaubwürdig wäre, wenn sie gegen andere Firmen vorgingen, die da Werbebenachrichtigungen verschicken. Weil sie es selber ja auch tun. Auf die Idee kann man auch mal kommen. Aber ja. So, genau, das waren die Fanboy-Meldungen, die ich diese Woche hier reingeklebt habe. Kommen wir dann mal bei sonstigen Tech-Meldungen an. Wie zum Beispiel der Meldung von Dienstag, dass nach 20 Jahren SETI at Home die verteilte Arbeit einstellt. Und zwar, weil nun ja, also das, was sie an Auswertungen da ja verteilen konnten, da einmal so irgendwie statistisch über das Rauschen drüber robben und nach irgendwelchen möglichen Signalkandidaten suchen. Da haben sie jetzt genug gemacht von, dass es jetzt nochmal Zeit ist, die nächste Stufe zu zünden, nämlich mal Auswertungen drüber zu robben. So, was es einigermaßen offensichtlich nicht gibt, ein klares, hier sind die Aliens. Bitte rufen Sie uns unter dieser Nummer zurück. Botschaft. So was ist einigermaßen offensichtlich nicht im Datenmaterial aufgeschlagen. So, von daher ist halt auch die Argumentation, ja, es macht halt relativ wenig Sinn, da noch mehr Daten anzuhäufen, wenn die nicht irgendwie mal sinnvoll ausgewertet werden. So, und ja, also entsprechend stellen sie also das über die Daten rüberrobben dann mal ein. So, was sie, habe ich nochmal nachgeguckt, so, ja, Boink gibt es noch. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Und was sie an der Stelle dann auch nicht, sie stellen es dann nicht ein. Und sie sagen auch so, ja, also wenn ihnen nochmal irgendwas einfällt, was sie irgendwie verteilt komputieren lassen wollen würden, nun ja, also die Infrastruktur haben sie ja. So, von daher, ja. Dann Dienstag vermeldete Let's Encrypt, dass ihnen ein Hupsi aufgefallen ist und sie innerhalb von, ich meine irgendwie sowas wie 3 Tagen, sieht dann mal bummelig 3 Millionen Zertifikate revozieren wollten. weil da gab es irgendwas, dass irgendwie Zertifikate nicht nachweislich clean wären. Irgendwie so. Und also wer eins von denen erwischt hat, der musste es dann, oder der hätte es dann innerhalb von den 3 Tagen sich neu ausstellen lassen sollen. Da habe ich gesagt, oh, Let's Encrypt, ey, da läuft ja auch meine Domain runter, gucke ich doch mal nach. Ist die denn betroffen? Mit und mit ohne www nicht. Von daher, ja, passt schon. So. Ne, also, ja, gucke ich mir an und sage, ja, dann trifft es mich nicht. So, also, ja, da hatte Let's Encrypt halt ein Hupsi. Und sie haben sich dann auch, ich meine, gestern dann nochmal zu Wort gemeldet. So, ja, es wären nicht für alle zu revozierenden Zertifikate da schon Erneuerungsrequests eingegangen. Sie würden dann vielleicht doch nicht ganz so dringend alles revozieren, wo sie ihre Finger dran kriegen können. Also mal ganz davon abgesehen, dass Certificate Revocation ein ziemlich broken process ist, weil es Browser gibt, die schlicht und ergreifend nicht nachfragen, ob denn ein ihm präsentiertes Zertifikat nicht vom Zertifikatsaussteller inzwischen als nicht mehr gültig deklariert wird. Und von daher, also ich meine, gültig bis Datümer sind bei Let's Encrypt ja sowieso nur 90 Tage in die Zukunft. Da muss ja der Server alle bummelig 3 Monate mal vorbeigerauscht kommen und sagen, hey, gib mal ein neues Zertifikat. Schieb, schieb, zack, fertig. Na, so von daher, ja. Und also gestern haben sie dann gesagt, okay, also sie ziehen bestimmte kritische Sachen zurück und sie ziehen die, wo es neue Zertifikate für ausgestellt wurde, ziehen sie zurück. Aber ansonsten sind sie ein bisschen gnädiger. Ja. So, dann gibt es Ghost Cat. Und zwar eine kritische Sicherheitsschwankung in Apache Tomcat-Versionen seit 6.0. Apache Tomcat, ich Gerüchten zufolge, gerne genutzter kleiner Web-Application-Server. Der, weil Open Source und weil nicht besonders groß, halt sich einer gewissen Beliebtheit erfreut. Und da ist nun also eine Sicherheitsschwankung gefunden worden, die man nach Möglichkeit nicht haben will. Und ja, da gibt es jetzt neue Versionen. Und ich gucke mich dann um und sage so, ja, haben wir nicht den Tomcat auch bei uns in der Firma im Einsatz? Kann mal einer nachgucken, ob wir da betroffene Versionen von haben. Aha. Zwischen Schlump und Barmbek fährt er jetzt, oder Kelle fährt er jetzt nicht. Mir egal. So, dann hat sich am Mittwoch Tavita zu Wort gemeldet, dass sie ein eigenes Storjes für Arturi testen wollen würden. Arbeitstitel von dem Ding Fleets. Das gucke ich mir an und sage so, ja, also ich meine, wenn ich Zeug habe, was irgendwie innerhalb von so und so Zeit dann wieder verschwindet. Also bisher kannst du das halt manuell machen, dann kannst du halt manuell hingehen und kannst Tweets wieder löschen. Nur ich, der Witz, ich nutze Twitter halt als Langzeitarchiv. Park da Sachen und hab zumindest da, wo mein Momento-Archiv hinreicht, was dummerweise nicht 10 Jahre zurück ist, weil vor 10 Jahren hatte ich Momento noch nicht im Einsatz. Aber da, wo mein Momento-Archiv hinreicht, kann ich da zumindest hingucken. Ansonsten habe ich halt das Twitter-Archiv mir als Download ja auch mal zugelegt. Das letzte war allerdings ein bisschen unhandlich groß mit irgendwie sowas. Wann ist 3 GB, wann ist 5 GB? Auf jeden Fall ein bisschen zu groß. Also, dass ich da irgendwas mit anfangen könnte. Aber ja. So, also ja, da soll es dann irgendwie da Yet Another Fucking Stories Feature geben, was ja nicht irgendwie diverse andere Social Networks nicht ohnehin schon haben. Ja, ich meine, ob das dann irgendwie was ist, was man haben will, ob das was Geiles ist, wissen wir nicht, schlicht und ergreifend. So, ein bisschen was an Space gab es. Erstmal, ich festgestellt, habe ich hier gar nicht als Meldung drin, habe ich aber im Blog vor geplant. Von daher, Space-Explosion irgendwie am vergangenen Wochenende ist SpaceX mal wieder ein Prototyp vom Starship rapidly unscheduled disassembled. So, warum habe ich nicht verstanden? Also sie haben da wohl schon irgendwie was so, ja, und der Stelle da und da irgendwie was Druck zu holen, machst halt Fump. So, einerseits doof, andererseits dafür haben sie Prototypen. Ja. So, und gestern war nun große Verkündigung von der NASA, wie denn jetzt nun Mars 2020 offiziell benannt werden würde. Weil Mars 2020 ist ja nicht der finale Name, genauso wie Mars Science Lab ja nicht als Mars Science Lab auf dem Mars rumkurft, sondern unter dem Namen Curiosity. So, und da ist dann also die Frage, okay, und wie heißt nun Mars 2020 inoffiziell? So, haben sie da irgendwie länglichen Videostream verbreitet. Und nun der offizielle Name ist der Perseveranza. Perseverance. So, okay. Durchhaltung oder was, wie auch immer man das auf Deutsch übersetzt. Da habe ich nämlich das Problem, so Curiosity, die kriege ich ja noch gerade so nach Deutsch übersetzt. Neugierde. Aber ja, so, und ja nun, also der Name ist von einem Schüler eingereicht worden. Einem 13-Jährigen, der natürlich bei der großen Verkündung dann auch mit dabei war. Weil nun ja, wenn sein Vorschlag gewonnen hat. Rover McRoverface. Aber ja, also wenn nun sein Vorschlag gewonnen hat, dann kann man ihn da ja in der Öffentlichkeit auch nochmal vorführen. Und ja, das gucke ich mir halt alles an und sage so, okay, hat das Ding also jetzt einen offiziellen Namen. Schön für den Rover, wenn er den mal irgendwann ruft. So, ich meine, er ist immerhin schon am KSC und befindet sich da in den Vorbereitungen, in eine Space-Stufe verpackt zu werden, um dann mutmaßlich irgendwann im Jahr 2020, wie der Name Perseverance nahelegt, zum Mars aufzubrechen. So, ein bisschen was an Mafia hätte ich hier noch, nämlich vom letzten Freitag. Und zwar eine Frage, die sich ja beim Lügenschutzgeld immer stellt, warum sollte Google eigentlich was anzeigen, wo die Verlüger für wollen, dass Google bezahlt? So, ja, doofe Idee, die Verlüger wohl hatten. Ja, wenn im Medienstaatsvertrag drinne steht, Google darf halt gar nicht diskriminieren, dann darf Google auch nicht diskriminieren, Webseiten, die sie nur anzeigen dürfen, wenn sie dafür Geld bezahlen. Verlinken dürfen, wenn sie dafür Geld bezahlen. Ja, da zeichnet sich ab, dass im Medienstaatsvertragsentwurf da zumindest eine Ausnahme definiert ist, unter der man nicht verpflichtet ist, Links zu zeigen, nämlich dann, wenn man dafür bezahlen soll, da die Links hinzulegen. So, dass danach dann wutschäumende Verlügslobbyisten schon bei den Autoren von Medienstaatsvertrag vorstellig wurden, ist bestimmt eine Falschmeldung. Es würde mich aber nicht schwer überraschen, wenn es sich als zutreffend herausstellen sollte. Na, also die. So, und dann kommen wir nach nur 14 Minuten dann auch schon bei der Ende-Ecke an, die damit losgeht, dass ich am Freitag in der Innenstadt erstmal neue Luftschuhe erworben habe, dann eine Runde gedreht habe, womit wir dann eine große Currywurst zugelegt haben. Bis ich gedacht habe, okay, eine große muss ich nicht haben. Ist ein bisschen zu unhandlich. It is 7:15. So, in Berne habe ich mir dann die Haare kürzen lassen, weil hatte ich ja eh noch offen und wenn eine OP-Checkliste offen ist, dann wollen die Haare mal gekürzt werden. Und am Freitag hatte ich also die Argumentation, okay, es ist hinreichend lang, dass es sich zumindest zwar eigentlich nicht lohnt, uneigentlich aber dann doch wieder. So, abends flackerte am Mac dann der Mac hart im grafischen Modus. So wollte ich ihn erstmal einen Reboot verpassen, habe dann aber das Problem gehabt, dass ich schon nicht mehr gesehen habe, was er jetzt da dann eigentlich noch anzeigt und ob er denn jetzt dann irgendwie in den Reboot geht. Habe ich also mal Force Reboot gemacht. Das auch ein paar Mal nacheinander nochmal. Ergebnis der ganzen Veranstaltung war, das half immer nur extrem kurz. Und also Ergebnis, die ich mitgenommen habe, solange wir noch nicht fertig gebootet ist, funktioniert die Grafik. Dann bootet er fertig und dann hört die Grafik irgendwie akut auf zu funktionieren. Flackert halt am unteren Bildrand bis hin zu Worst Case, es ist nur ganz oben noch eine Linie Bildschirminhalt zu sehen. Ne? Was zum Beispiel aber auch hilft, das Gerät einmal zu und wieder aufklappen. Das hilft zumindest ganz kurz. So, meine erste Vermutung war, okay, ist einfach irgendwas zu warm geworden oder was? So, plus, was ich mir dann als Problem in der Folge der Forced Reboots eingetreten hatte. Finder wusste von keinen Fensterpositionen mehr. Finder wusste überhaupt nicht mehr, dass er überhaupt Fenster offen hatte. Und Cyber, da guckt auch so ein bisschen sparsam. Aber ja. So, und als ich dann jedenfalls aufgegeben habe, hat es dann irgendwann auch wieder richtig funktioniert. So, okay, muss ich nicht nachvollziehen können. Na, also so richtig okay geht irgendwie auch nochmal anders, aber ja. So, Samstag waren es dann 2 Grad und es hat geregnet. Ich bin Meindorfer Weg und zurück lang gelaufen. In Langenhorn Regen wurde ab 8:45 weniger. Ich habe bis 10 gebraucht für 31 km, 235 Minuten. Kapu gab es keinen, weil der Automat das Geld sofort wieder ausgespuckt hat in Ulsdorf. Poppenbüttel habe ich ein bisschen rumgewuselt, habe mir dann aber keine Streuschnecke zugelegt und ich habe den Bus schon kommen sehen. So, dann ab Berne wieder Runde bis 14 Uhr für 56 km, 423 Minuten. Zu Hause habe ich mal das MacBook Pro rebootet, weil ich mir zwischendurch auch mal beim Booten darf er Ton ausgeben angeknipst hatte. Geht. Dann war aber das Backup-Volume weg. Sag ich, wo ist eigentlich das Backup-Volume hin? Sag mal, Disk-Util. Disk-Util so, ja, der ist da, der ist aber ausgegraut. Warum ist denn der ausgegraut? Ach so, weil er nicht gemountet ist. Ja, dann mounte ihn mal. Warum tut er denn jetzt nichts? Stückchen später, obskure Fehlermeldung. Ja, also irgendwas ist mit dem Dateisystem da nicht in Ordnung. Sag ich, okay, was kann man denn da machen? Kann man das Dateisystem denn reparieren? Da First Aid anklick. Ja, hier FSCK ist ended with return code 8. Nee, das ist aber nicht geil. Internet, was wären denn die anderen Alternativen? Ja, mach das Dateisystem platt. Okay, dann da, Disk Util, mach mal Erase, also geht nicht. Ne? Okay. Ja, keine Ahnung, was er mir mitteilen will. Jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, also wenn er die SSD nicht platt machen kann, dann greife ich mal da hinten in den Schrank. Da liegt ja eine modellgleiche 1 Terabyte SanDisk Extreme in ungenutzt. Die kann ich ja einfach auspacken, kann die da ranhängen und kann sagen, hey, sag mal Time Machine, nutzt die mal als Backup-Volume. So, dann habe ich zumindest wieder ein Backup. Und jetzt im Hinterkopf, okay, dann möchte ich mir aber eine neue Ersatz-Backup SSD in den Schrank legen können. So, das Initial Backup hat auch nicht besonders lange gedauert, weil dafür ist ein SSD ja schließlich da. Das geht alles relativ fix. Am Sonntag hat das Block wieder nur 301er gelockt. Bei 5 Grad raus und bis 10.16 Uhr für 40 km 302 Minuten gebraucht. Aber jetzt habe ich dann wieder Display flackern gesehen. Habe dann mal den Trick mit Zuklappen und Aufklappen ausprobiert. Und irgendwann hat er sich dann auch wieder gefangen. Also ganz so schlimm wie am Freitag war der da nicht. Aber ja, also irgendwas ist da nicht geil und ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, was. Plus dieses Mal konnte ich nachgucken, so ja, wie ist denn die GPU-Temperatur? Nee, die GPU-Temperatur ist nicht abnormal hoch. Also das fällt als Verdachtspunkt nicht akut in Frage. Fällt nicht in Frage, kommt nicht in Frage. Ja, so, Montag waren es 5 Grad, auf Arbeit ist der Kern mal wieder lahmarschig. Support, Money to Support meldet, ja, also sie haben dem Apache einmal in die Kniekehle getreten und sie hätten da jetzt eine Lösung und hoffen drauf, dass ich dann also nicht nochmal regelmäßig bei ihnen aufschlagen müsste. Das wäre mir persönlich auch recht. Aber ja. Mittag gab es bei der DB. Ich habe dann auf der Speisewagen-Webseite nachgeguckt, weil eigentlich sind ja Ferien und eigentlich hatte ich ja klassisch im Hinterkopf, dass in Ferienzeiten die eigentlich auch Urlaub machen würden. Nö, am Montag waren sie nicht da wegen irgendwas Arztterminigem. Aber ja, den Rest der Woche wären sie da gewesen. Aha. Weil ich habe eh auf dem Zettel, dass sie jetzt irgendwann demnächst einmal im März dann mal aufhören wollen würden. Aufhören im Sinne von, sie dürfen da halt nicht mehr und sie wollen aber eigentlich auch sowieso nicht mehr weitermachen. No? So, Dienstag 5 bis 6 Grad und Regen auf Arbeit sollen weil unsere Faltungskräfte halt, was machen die eigentlich beruflich? Weil denen irgendwie ihre Maximum Absorbency Garments vollgeschissen sind, sollen jetzt also je Team eine Person zu Hause bleiben. So, ja, in anderen Abteilungen ist es so, dass da die Betriebstruppe, die sagt, so, ja, das ist ja eine tolle Idee, aber jeder von uns wird benötigt, weil es nichts gibt, was alle anderen auch könnten. Und von daher sind die alle komplett zu Hause geblieben und werken dann remote. Aber ja, na, also die scheißen sich jetzt da alle ein, wegen, weil, oh, Virus. Ja, alles, was ihr damit jetzt herbeischafft, ist, wenn die Leute nicht vorher schon mal infiziert wurden, dass irgendwann, wenn sie dann zurückkommen und der Rest der Bevölkerung nämlich alles seine Infektion gerade schon hinter sich hatte, dann genau die Leute, die ihr für wichtig genug erachtet habt, um sie nach Hause zu schicken, infiziert werden. Geile Idee, habt ihr euch aber richtig energisch ins eigene Knie geschossen mit. Aber ich habe Chef auch nur den NDR-Info-Podcast mit dem Charité-Seuchenlabor-Chef anempfohlen. Weil da gibt es halt echte Informationen und nicht irgendwie, ja, aber Fotos behauptet. Ja, was Fotos behauptet, interessiert mich nicht. Da. So. Mittag dann wieder bei DB. Nachmittags gab es ein neues Chorvideo. Crabbucket von den 19ern allerdings. Die hatten da ja die eine Band da zu Gast. So, nie. Das giltet nicht als Chorvideo im laufenden Chor. Ja, mal ganz davon abgesehen, hallo, wir haben jetzt gerade den Punkt, wo vor einem halben Jahr das Chorjahr angefangen hat. Naja, noch nicht ganz, aber vor einem halben Jahr war September. So, also ja. Da hat er noch eine Weile drauf gesessen auf dem Video. So, am Mittwoch waren es dann 1 oder 2 Grad in Berne. +2. Auf Arbeit war irgendwie die Internetverbindung nicht so richtig zuverlässig. So frei nach dem Motto, ich kann Domain nicht auflösen. Ich habe keine Verbindung zu der Webseite. Wo ich auch noch gesagt habe, okay, was Gute, dass ich noch tragbares Internet in der Tasche habe und nachgucken kann, ob jetzt wirklich das Internet komplett kaputt ist. Nee, nicht das Internet ist kaputt, sondern irgendwas hier ist kaputt. Ja, okay. So. Mittag wieder bei RDB. Nachmittags gab es dann irgendwann da so ein Ticket, so irgendwie leere Umsystemleister. Stellt sich raus, so ja, im Januar gab es das schon mal, da war irgendein Cache kaputt gegangen. So, und da haben wir dann auch ein Ticket aufgemacht für und nachguck, was ist eigentlich der Zustand von dem Ticket? Ja, der Zustand von dem Ticket ist, ja, es ist behoben. Die Version, in der es behoben ist, haben wir allerdings noch nicht im Einsatz. Aha, okay. So, ja, gut. Doofe Idee, abends einmal die Server durchtauchen. Also dann, wenn es nicht stört, abends. So, Donnerstag. 0 Grad waren es früh. Auf Arbeit waren die Server frisch durchgetaucht. Einer hatte aber irgendein Problem. Das habe ich beim um 10 mir mal die frischen Logs angucken schon festgestellt. So, warum dauert eigentlich der Download von der einen Logdatei so viel länger als der von allen anderen? Was, die ist 100, wie viel? 90 Megabyte groß? Okay, ich weiß, warum das so lange dauert. So, warum ist die denn so groß? Reinguck, meine Hände in einem Stacktrace bade. Rumscroll. Oh, ein Stack Overflow. Something tells me that something is weird on this server. Na, also, da war dann halt irgendwas unglücklich auf dem Server. Habe ich mir das mal aus der Nähe angeguckt. So, ja, also, wenn ich mich nicht böse vergucke, sehe ich da was irgendwie verdächtig aussieht, wie der läuft da durch eine Endlosschleife durch. Und wenn er dann aus der irgendwann mal rauskommt, dann hat er halt Pech. Und knallt dann gegen den Stack Overflow. Aber es wäre durchaus nicht völlig unmöglich, dass es nicht auch Server, die zwischendurch auffallen, dass sie halt eine Menge mehr CPU verbraten, als sie eigentlich sollten, dass sie eigentlich auch in dieser Halbendlosschleife da kleben und da dann aber irgendwann rauskommen, ohne eine Exception fallen zu lassen. Damit sehe ich im Log nicht, dass er durch die Endlosschleife einmal durchgerobbt ist. Also das ist so irgendwie gut, der erstens nicht von uns kommt. Zweitens, wo man im Stacktrace sieht, ja, also da rufen Methoden sich auf und da finden sie irgendwie Handvoll Methoden, die dann immer wieder übereinander liegen im Stacktrace. Also sieht aus wie eine Schleife. Das Ding ruft sich quasi selber auf, aber nicht sich selber, sondern irgendwie den da drüben, der ruft den auf, der ruft den auf, der ruft den auf und der ruft den hier auf. Hä? Okay. So, ja. War dann die Idee, mach doch mal ein Ticket für Essen. Habe ich mich da hingesetzt, habe da mal eine Mail zusammengeschnitzt. So. Mittag war es dann noch bei RDB. Und dann war ja, weil ja gestern geplanter Augendruckmesstermin war, hatte ich mich dann schon mal kurz irgendwie mit dem Fahrplan hingesetzt und gesagt, so, sage mal Fahrplan, wann muss ich denn eigentlich wo sein, damit ich in der Augenarztpraxis mit Zeitpuffer vorne aufschlage. So, ja, sagt er zu mir, ja, so, wenn du 14:23 in die S-Bahn reinkletterst, bist du 14:53 in Langenhorn. Da hast du für nur 15:30 Termin noch locker flockig Zeit. Sag ich, okay, ja, und entsprechend habe ich mich dann also so 14:17 losbegeben, kam noch Tim vorbei und frug, ob ich denn schon wüsste, dass ich mit dem Kollegen so und so da zusammenziehen würde. Sag ich, nee, erstens, Augenarzttermin, habe eh keine Zeit. Zweitens, was, wo ich dann einfach mal nächste Woche Chef mal in ganz dumm von der Seite anmache, wann er denn beliebt hätte, mich informieren zu wollen. Na, weil also stilistisch ist das ja mal wieder so Kategorie, ja, also so geht's übrigens nicht. Na, aber hey. So, also jedenfalls 14:17 raus, 23 in der S-Bahn, das war dann eine neue S-Bahn. Stellt sich raus, die Dinger sind auch noch ganz spannend. Das Ding macht zum Beispiel, wenn du an der Haltestelle stehst und du drückst den Knopf, dann macht das erstmal eine Weile Geräusche, bevor sich die Tür bewegt. Ja, aber wenn ich schnell rein und raus will, finde ich das jetzt nicht so richtig geil. Aber ja. So, dann S-Bahn bis Jungfernstieg, da in eine, die stand da schon, U1 reingestapft. Ja, ging. Kam ich dann auch in Langenhorn, wie erwartet, an, hatte dann zwischendurch auch schon mal geguckt, dass ich irgendwelche größeren Downloads so an Podcasts mir dann mal an Hotspots zwischendurch zulege. So, dann in Langenhorn habe ich dann erstmal mir einen Cremekosten zugelegt, dann bin ich noch eine Runde rumgelaufen, frei nach dem Motto, es macht ja nun gar keinen Sinn, wenn ich jetzt dann da zu einem 15.30 Uhr Termin da signifikant vor, sagen wir mal, 15:15 einschlage. Bin ich da also eine Runde rumgelaufen. Dann habe ich gesagt, okay, so, jetzt habe ich da meine 150 Schritte für die Fitbits geschafft in der Stunde, dann kann ich ja auch einschlagen. So, stand da in der Praxis, da war es dann gerade ein bisschen länglich, weil da irgendwie Typ von, also seine Jacke sagte irgendwas von Fliege, irgendwas, da noch irgendwas klären wollte, mailte mir ganz urplötzlich die Fritzbox, oh übrigens, sie hat jetzt eine neue IP-Adresse. Sag ich, wie, du hast eine neue IP-Adresse? Wieso hast du eine neue IP-Adresse? Hallo, es ist mitten am Tag. iPhone aus der Tasche geholt, eine Fritzbox aufgerufen, nachgeguckt, so, ja, die hat eine neue IP-Adresse, aber das DSL sieht stabil aus, da wo ich es auch erwarten würde. Okay. So, Probe gefragt, sag mal, Probe, wie lange war denn jetzt ein Problem? Probe, so, ja, so 19 Minuten. Aha, okay. Also ja, es gab da tatsächlich irgendwie ein Problem. Ja. Dann da zwischendurch mal eingecheckt, saß ich dann im Wartezimmer, hab dann das iPad aus der Tasche geholt, hab gesagt, sag mal, iPad, ist Probe denn inzwischen wieder da? Und er so, nee, Probe immer noch nicht, hat dann irgendwas jenseits 30 Minuten gebraucht, bis Probe dann wieder online war. So, ich konnte dann zwischendurch immerhin nachgucken, so, ja, also SOS-Request sieht die Atlas-Infrastruktur, aber ja, also wenn die SOS-Request sieht, dann ist zumindest die Ausrede, es wäre ein Netzproblem auf meiner Seite nicht mehr so richtig zulässig. Aber ja, so, dann war die eigentliche Arztgeschichte, für die ich eigentlich da war, ging relativ fix, guckte sich erstmal an und meinte so, ja, kann das sein, dass ich schon wieder Allergie habe? Sag ich, haben Sie denn irgendwas an Tropfen? Ich so, wissen Sie was, ich guck mal nach, ich habe doch hier noch, kann ich Ihnen das geben? Ja, gebe ich Ihnen das. So, ja, jetzt habe ich also irgendwie da so allergieverhindernde Tropfen, die man da so bis zu zweimal täglich nehmen darf. Ja. So, und dann Druckmessung rechts 15, links 17. Guckte sich beide Augen nochmal kurz an. Sagte so, ja, also die Blase ist nicht größer geworden. Ja, ach, passt schon. So, ich hatte dann auch schon vorne am Empfang das neue Rezept bekommen. Hatte dann auch schon festgestellt, so, ja, ich bin übrigens, stand gestern auf der letzten Ampulle der zweiten Dorzopackung. Das zur Frage, ob so eine Dorzopackung bei mir nicht eigentlich drei Monate reichen sollte. Turns out, also zumindest die letzten beiden haben jeweils nicht drei Monate gereicht. So. So am Empfang ist klar, dass die mir nicht irgendwie mehr ausstellen dürfen. Fragte ich die Ärztin und die so, nö. Dann kommen sie halt früher nochmal rein. Sag ich, ja, also solange wie ich hier lokal aufnehme, komme ich ja in Langenhorn gar nicht an der Arztpraxis vorbei. wenn die auf hat. Aber doofe Idee für den Hinterkopf, sagte dann gestern zu mir so, ja, am Osterdonnerstag bin ich aber in Langenhorn und die haben geöffnet. So, von daher, ja. Ja, dann, genau, neues Rezept, neuer Standard. Nächster Termin ist dann übrigens der 4.6.15.40. Da fiel mir dann gestern zu Hause ein, so, warte mal, 4. Juni? Ist nicht 4. Juni, rechne, ist nicht 4. Juni der Tag, wo ich vor 10 Jahren gesagt habe, scheiß auf Podcast, ich gehe in die Augenarztpraxis? Also wenn ich mich nicht böse verrechne, ist 4. Juni der Tag, wo ich vor 10 Jahren gesagt habe, scheiß auf Podcast, ich gehe in die Augenarztpraxis. Oder anders ausgedrückt, gulp. So, außerdem haben wir Tag 11.23 mit allen Ringen und ja, nächste Woche ab Donnerstag ist Schienenersatzverkehr. Die Info ist seit Donnerstag auf den Displays und heute gibt es auch definitiv Zettel. So, und dann? Ha, 32 Minuten. Sag ich doch, die am Ende-Ecke kann man auch in die Länge ziehen. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musik-Ecke hätten wir PS 22 von 2014 mit OEA, dem Best Day of My Life, in 5 Minuten 36 gefolgt. Von einem Ausschnitt aus der Anstalt vom 11. Februar, nämlich Stepan E. unter der Verfassungsschutz. Und die Frage, woher ich die Stimme von der Frau kannte, habe ich mir in der Zwischenzeit auch beantwortet. Mont Pèlerin Society. Aber ja. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Dürftet ihr das als Tweet at Kompott, Mail an kompiblog@gmail.com oder Kommentar im kompiblog.de und dem Eintrag zu Kompott 750 Teil 3 einstellen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, dem Outro und ruhe damit in ungefähr einer Woche, wo die Wettervorhersage jetzt auch schon wieder was von Regen murmelt, wieder unterwegs sein zu können, wieder was aufnehmen zu wollen, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Hey Jake, how you doing? Jacob, I'm sorry, I don't know if they call you Jake, but they call me Mark and that's Jerry over there and this is Juan. And we're just having a great time, man, so we wish you were here.
Dedicating this to you, Jacob, cousin.
Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum ernsten Teil der Sendung. Am 2. Juni 2019 wird der Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke, erschossen. Rechtsextremist Stefan E. gesteht die Tat. Nach dem Wechsel seines Strafverteidigers fällt ihm allerdings ein ganz interessantes Detail ein. Er war es doch nicht, sondern sein rechtsextremer Kumpel Markus H. Beide waren bekannte Neonazis. Hätte der Verfassungsschutz den Mord verhindern können? Ich habe den Verdacht, er hätte es verhindern können. Deswegen habe ich heute Abend einen speziellen Gast eingeladen. Ihr Name ist, wir haben sie unkenntlich gemacht, Iris P. Sie ist eine ranghohe Mitarbeiterin des hessischen Verfassungsschutzes. Und ihr war eine Sache sehr wichtig. Sie hat gesagt, sie möchte, dass das Gespräch unter vier Augen stattfindet. Sie ist heute hier bei Wagner will's wissen.
Den Vorspann habe ich selbst gemacht. Frau P., zwei den Behörden bekannte Rechtsextreme ermorden mutmaßlich in Deutschland einen Politiker unter den Augen des Verfassungsschutzes, der es geschehen lässt. Ist das quasi für Sie ein Unding oder ein ganz normaler Montag?
Der Mord war an einem Sonntag, da ist gar keiner im Büro.
Ja, ist es nicht so, dass sich Geschichte hier wiederholt? Also ich meine, hat der Verfassungsschutz aus dem NSU nichts gelernt?
Wir haben konsequent reagiert ja. Und haben 2012 im Bund den Verfassungsschutzpräsidenten mit einem fähigeren Mann ausgetauscht.
Interessant, mit wem?
Hans-Georg Maaßen.
Weil er der rechtsextremen Szene näher war.
Und wir haben einen internen Prüfbericht verfasst mit all unserem Wissen über die militante Neonazi-Szene in Hessen, deren Teil Stefan E. ja auch war.
Okay, und diesen Prüfbericht haben Sie dann dem NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen zukommen lassen?
Ja, so könnte man das sagen.
Ja, könnte man aber auch sagen, Sie haben diesen Prüfbericht kommentarlos unter 2000 Aktendeckeln versteckt.
Ja, das heißt ja auch Untersuchungsausschuss, ne? Such!
Was steht denn nun in diesem Bericht über Stefan E.?
Also Sie müssen mir schon zuhören, wenn ich was sage. Ne?
Haben Sie denn bisher was gesagt?
Ja, ich sagte interner Prüfbericht.
Ach, der ist also geheim?
Ja, vorübergehend.
Bis was vorüber ist?
120 Jahre. Wir schützen alles, was Rückschlüsse auf unsere Arbeitsweise zulässt.
Kann man sagen, dass Sie Ihre V-Leute schützen und die offensichtlich so kriminelle Sachen machen, dass Sie sie schützen müssen, wenn sie schon 50 Jahre tot sind?
Es geht hier ums Staatswohl. Ja? Da müssen andere Interessen halt auch mal hinten anstehen,
oder? Das Interesse von Menschen, nicht von Rechtsextremen erschossen zu werden.
Nach dem Lübcke-Mord haben wir die Frist für Veröffentlichung ja auf 30 Jahre runtergesetzt.
Oh, toll. Dann sinkt also die Wartefrist. Nee, das heißt noch ein Mord und wir können den Prüfbericht auch tatsächlich lesen. Wer würde sich denn freiwillig für die Aufklärung zur Verfügung stellen?
Also das müssen Sie als Bürger ja gar nicht alles wissen. Ja? Dafür gibt es gewählte Vertreter im Parlament und die können im Untersuchungsausschuss ja dann in den Bericht schauen.
Ah, und die wissen dann alles über Stefan E.?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil da ja wahnsinnig viel geschwärzt ist. Scherz! Ja, natürlich kann man die Aufhebung der Schwärzung beantragen.
Oh, und dann können die Parlamentarier das lesen?
Ja, aber die dürfen mit niemandem drüber sprechen.
Scherz.
Nein.
Wie sollen wir denn so den Verfassungsschutz kontrollieren?
Ja, gar nicht. Scherz. Jetzt regen Sie doch nicht so auf.
Was?
Es gibt ja immer noch die freie Presse.
Ah, ja.
Der Journalist Dirk Labs hat bei uns angefragt zu dem Thema und dann haben wir dem zügig und ordnungsgemäß Einblick gegeben.
Interessant, was heißt zügig?
Nach 8 Jahren.
Und was heißt der ordnungsgemäß?
Der hat uns verklagt.
Oh, und was steht jetzt drin in diesem Bericht über Stefanie?
Das mussten wir gar nicht sagen.
Was mussten Sie dann sagen?
Wie oft der Name Stefanie drin steht.
Wie oft steht denn der Name Stefanie drin?
11 Mal.
11 Mal? Das heißt, Sie hatten Stefanie doch im Visier?
Ja.
Ja, was haben Sie denn gemacht, als Stefanie anfing, ja, 2015 sich langsam auf den Lübcke-Mord vorzubereiten?
Da haben wir angefangen, ihn nicht mehr zu beobachten. Der war für uns abgekühlt, intern.
Abgekühlt.
Ja.
Er war Neonazi, 7-mal rechtskräftig verurteilt wegen schwerer Körperverletzung, versuchtem Totschlag, Anschlag mit einer Rohrbombe auf ein Flüchtlingsheim. Was macht denn der, wenn er erhitzt ist? Er überfällt er Polen?
Also überlassen Sie diese Einschätzung mal bitte den Profis, ja?
Das mache ich ja. Interessanterweise ist das eine Einschätzung von Ihrem eigenen Verfassungsschutzpräsidenten, der in einem Bericht bemerkt hat, Stefan E. wäre brandgefährlich.
Ja, aber das war doch 2010. Was? Ja, und danach hat er sich 5 Jahre lang sehr unauffällig verhalten und dann haben wir gemäß unseren Vorschriften seine Akte...
Geht das schon wieder los? Sie haben wieder Akten geschreddert. Wie beim NSU. Es sollte doch alles anders werden.
Es ist doch alles anders. Wir schreddern doch keine Akten mehr. Die werden jetzt intern gelöscht.
Also die Akte ist weg?
Nein, die ist noch da.
Die Akte ist noch da?
Ja, an einem sicheren Ort.
Ja gut, dass die Akte an einem sicheren Ort ist und nicht etwa Walter Lübcke.
Na, der ist doch jetzt auch...
Halt, wer hat denn jetzt diese Akte?
Was hat 2 Daumen, ein Auge und die Akte von Stefan E.?
Keine Ahnung.
Kein Scherz.
Sie haben die Akte, Sie, Iris B.?
Ja.
Und sagen Sie mal, das verstehe ich nicht. Schauen Sie mal, Sie haben doch damals 2015, also die Akte, seit 2015, habe ich das richtig verstanden. Und weil er als ungefährlich galt, zum selben Zeitpunkt hat der NSU-Untersuchungsausschuss festgestellt, oh, er könnte doch gefährlich sein. Jetzt pass auf, der NSU-Untersuchungsausschuss beraumt extra eine Befragung zu Stefan E. Und eine Kollegin von Ihnen wird gefragt, ob denn eine Akte existiere. Und sie sagt, das könne sie nicht sagen.
Ja, das konnte sie ja auch gar nicht sagen, die wusste das ja nicht.
Weil die Akte bei Ihnen ist.
Ja.
Haben Sie dann die Akte? Wer darf die lesen? Sie?
Na ja, ich und mein Chef. Okay,
haben die Sie dann die Akte quasi persönlich vorbeigebracht beim NSU-Untersuchungsausschuss?
Also hören Sie mal. Für diese Information haben wir sehr hart gearbeitet. Die geben wir doch nicht einfach so raus.
Wissen Sie, wie Stefan E. an die Mordwaffe gelangt ist?
Ja. Aber das sage ich Ihnen nicht.
Aber ich sag's Ihnen, pass mal auf, über seinen Komplizen Markus H. nämlich. Die zuständige Behörde hat Markus H., den Neonazi, nämlich verweigert die Waffe. Dann hat er geklagt vor einem Gericht. Das Gericht hat ihren Verfassungsschutz gefragt, ob denn was gegen Markus H. vorliegt. Und dann hat der Verfassungsschutz gesagt, nein.
Ja, gegen ihn lag ja auch nichts vor, nur in meiner Akte.
Sie schon wieder? Wegen Ihnen hat der Neonazi Markus H. seinen Waffenschein, der Neonazi Stefan E., dann seine Mordwaffe bekommen.
Ja, nur dass das eben gar keine Neonazis mehr waren, nicht wahr? Der Stefan E., der hat sich sogar demokratisch engagiert im Wahlkampf.
Im Wahlkampf?
Ja.
Für wen denn?
Für die AfD.
Ach nee.
Ja.
Und wenn das keine Neonazis mehr waren, wie Sie sagen, was machen die beiden denn auf einer Neonazi-Demo in Chemnitz 2018?
Ja, demonstrieren, würde ich sagen. Von wem haben Sie denn das Foto?
Von der Antifa.
Das hätten Sie von uns auch haben können. Aber in besserer Auflösung.
Ja, aber ich wollte es gleich haben und nicht jahrelang klagen. Sehen Sie, alles, was wir wissen über fast alles, über rechtsextreme Netzwerke, haben wir im Grunde von der Antifa. Ja, die machen ihren Job ehrenamtlich. Die machen ihren Job und kriegen von Ihnen dafür nichts.
Doch, ein Kapitel im Verfassungsschutzbericht.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Iris P. Meine Damen und Herren, ich weiß jetzt wirklich was. Und zwar, dass wir für einen wirksamen Schutz gegen Rechtsterror die Antifa deutlich besser ausstatten müssen. Mehr Personal, mehr Geld und Verbeamtung, meine Damen und Herren.